Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir gratulieren heute Ruth Weiß zum 100. Geburtstag. Die Journalistin und Autorin ist als Ruth Löwenthal im bayerischen Fürth geboren. Sie entkam dem Holocaust, weil ihre Familie rechtzeitig nach Südafrika emigriert ist. Als Journalistin hat sie dann gegen die Apartheid gekämpft. Ihre langjährige Freundin Nadim Gordimer schrieb über Ruth Weiß, ihr Leben beinhalte ein Stück Menschheitsgeschichte, welches man nicht für sich behalten, sondern vor den Zeitgenossen ausbreiten sollte, so die Literaturnobelpreisträgerin. Das tun wir hier natürlich mit Freude, und zwar indem wir ein Gespräch wiederholen, das wir vor 5 Jahren mit Ruth Weiß geführt haben, und beginnen mit Kindheitserinnerungen an ihr Heimatdorf bei Fürth.
Ich wurde in der Dorfschule, in der Grundschule eingeschult. Ein Lehrer für 4 Klassen. Der stand dann vor einer Reihe, mit der er gesprochen hat, und die anderen 3 mussten dann irgendwelche schriftliche Arbeit machen. Aber das bedeutet, dass ich alle Kinder im Alter von, sagen wir mal, 6 bis 10 kannte. Ja. Und dass die mich kannten. Ich war das einzig jüdische Kind. Aber man hat mich akzeptiert.
Merkten die anderen Kinder, dass sie jüdisch waren, und merkten sie das?
Ja, sie haben mir eins nämlich wahnsinnig übel genommen, dass ich mehr Ferien hatte, weil ich an den jüdischen Feiertagen gar nicht im Dorf war, sondern bei unseren Großeltern in Fürth. Mhm. Das fanden sie gar nicht gut.
Sie hatten, glaube ich, einen ziemlich engen Zusammenhalt, Mutter, Vater, ihre Schwester und die Großeltern, oder?
Ja, mein Großvater hatte einen großen Einfluss auf mein Leben in dieser Zeit. Er war ein sehr religiöser Jude. Mhm. Es drehte sich sein ganzer Alltag um das Judentum. Es fing an, indem er aufstand und in die Synagoge ging oder zu Hause das Morgengebet betete. Und so war es für ihn selbstverständlich, wenn er ein Glas Wasser getrunken hat oder sich die Hände gewaschen hat, hat er automatisch einen Segensspruch gesagt. Mhm. Und auch die Vorschriften des Koscher-Essens, das war alles selbstverständlich.
Jetzt haben Sie als Kind eben diese 2 Welten kennengelernt, die zu Hause bei Ihren Eltern und im Dorf und die eben bei Ihren Großeltern. In der Schule und in der Dorfgemeinschaft waren Sie anerkannt, da waren Sie keine Außenseiterin.
Ich hatte Freundinnen, Freundinnen, und vor allem ich hatte einen Hund und ich hatte ein Fahrrad. Und das war wahnsinnig wichtig für mich.
Hat sich das, 24 geboren, 1933, Machtergreifung Hitlers, für Sie sofort spürbar verändert?
Ja, der Gauleiter von Franken war Julius Streicher. Und er hatte sofort seinen Einfluss gelten lassen. Und das bedeutete, was natürlich meine Eltern nicht wussten, dass unser Lehrer, der unser Nachbar war in dieser Siedlung, und auch der Pfarrer, und das sind die 2 wichtigen Personen in jedem Dorf gewesen, beide damals schon Anhänger der Partei waren. Und das hat sich dann sehr schnell auf meine Ausgrenzung in der Klasse bemerkbar gemacht.
Was ist passiert?
An dem ersten Tag, an dem ich dann nach der Machtergreifung in die Schule kam, hatte ich keine Schulbankfreundin mehr. Meistens haben die Mädchen ganz gerne neben mir gesessen. Und nun plötzlich war ich ganz allein. Und der Lehrer hat mich nicht mehr aufgerufen.
Sie haben eine Biografie geschrieben, Wege im harten Gras. Da schildern Sie auch aus Ihrer Kindheit und Jugend. Und was mich da sehr beeindruckt hat, Sie hatten vorhin erwähnt, dass Ihr Großvater, Ihre Großeltern streng jüdisch lebten, also einen orthodoxen Haushalt führten. Und dass zum Beispiel eine Nachbarin dann vorgekochtes Essen durch eine bereits geöffnete Tür bringen musste und das auch immer tat, damit am Schabbat nicht gearbeitet werden musste, also nicht gekocht werden musste, keine Tür geöffnet werden musste und so weiter. Das heißt, die Nachbarin, die Nicht-Jüdin, hat da auch ganz selbstverständlich mitgemacht.
Ja, nicht nur bei uns, sondern bei eben Juden, die am Schabbat dieses Gebot einhalten, dass du nicht arbeiten sollst und dass auch niemand für dich arbeiten darf. Und das bedeutet, dass man dieser Nachbarin auch nicht direkt irgendwelches Geld gab, denn das wäre wieder eine Beziehung gewesen, die in dieser Definition von Arbeit nicht gestimmt hätte. Und diese Damen, die das machten, diese Nachbarn, die hatten den jiddischen Namen Schabbeskoi. Das war also die Ngoi, ist Nicht-Jude. Und Schabbes bedeutet eben, das ist die Frau, die am Schabbes für uns das eine oder andere macht. Zum Beispiel das Licht ausmacht oder so.
Hat das eigentlich, Sie haben ja geschildert, wie sich Ihr Leben als Schülerin 33 ab der Machtergreifung sofort änderte. Hat sich das auch geändert, diese engen Nachbarschaftsverhältnisse?
Nicht sofort, nicht sofort. Der erste Boykotttag gegen Juden war ja am 1. April. Mhm. Und an diesem Tag, da sind noch Deutsche in diese Läden gegangen. Auf den Schaufenstern stand zwar Kauf nicht bei Juden, aber einige Frauen, wahrscheinlich auch Männer, sind an den SA-Posten vorbeigegangen und haben eingekauft. Zu dieser Zeit war die Schabbesgoi immer noch sozusagen unsere gute Nachbarin. Aber es dauerte nicht sehr lange, dass Deutsche merkten, in Franken lebt man nicht gut, wenn man mit Juden weiter befreundet ist. Und diese Tatsache hat ja mein Vater erfahren. Ich habe ja schon den 1. April erwähnt. Am 7. April sind ja die Beamten jüdischer Herkunft betroffen worden.
Und Ihr Vater war Beamter?
Nein, mein Vater war Angestellter in einer Spielwarenbranche, aber einer arischen Firma. Und Herr Streicher hat es den arischen Firmen nahegelegt. Das ist doch eine gute Idee, was da passiert ist am 7. Macht ihr doch dasselbe.
Ach so.
Und im Fall von meinem Vater war das so. Die jüdischen Angestellten wurden fristlos entlassen und wir mussten dann aus dem Dorf ausziehen. Und da wohnten wir dann alle in der Altstadt in einer ganz kleinen Wohnung.
Sagen Sie, Sie haben eben auch gesagt, die Deutschen merkten das. Sie unterscheiden auch in Ihrem Buch immer zwischen die Deutschen und die Juden. Ging das vor 33 in Ihrer Familie eigentlich zusammen? Fühlte man sich als Deutscher oder wie
man fühlte sich als Deutscher. Mein Vater war ein völlig unpolitischer Mann. Er hat als 17-Jähriger, ist die ganze Klasse, haben sie sich gemeldet aus Eifer für das Vaterland. Und wenn man ihn gefragt hätte, was bist du? Dann hätte er gesagt, ich bin deutscher jüdischen Glaubens.
Ihr Vater hat die Arbeit verloren, Sie mussten umziehen, das haben Sie geschildert. Ihr Vater musste sich sofort anders orientieren und hat eine Arbeitsstelle in Südafrika angenommen. Es war Verwandtschaft in Südafrika.
Ja, genau. Zwei Mitglieder seiner erweiterten Familie waren damals Anfang des 20. Jahrhunderts nach Südafrika ausgewandert und haben dort Familien gegründet. Mhm. Und einer hat geschrieben, Südafrika ist offen für Einwanderung. Wenn jemand kommen will, ich bin bereit zu bürgen. Mhm. Und mein Vater hat diesen Brief von seinem ältesten Bruder geschickt bekommen. Er hat sofort Ja gesagt und ging dann schon Mitte 33 nach Südafrika und hat dann dort von dieser selben Familie Unterstützung bekommen, um einen kleinen Laden zu gründen.
So, und Sie waren erstmal getrennt vom Vater. Es wurde alles immer enger, immer bedrängter und die Angst stieg.
Ja, wir haben gemerkt, aber meine Schwester und ich haben uns nie drüber offen unterhalten. Wir wussten, dass die Erwachsenen Angst hatten.
Ja, und ich glaube, war es nicht auch so, Sie mussten Ihren Hund doch abgeben, oder?
Das war das Allerschlimmste.
Sie haben ja erzählt, wie sehr Sie an ihm hingen.
Ja, wir haben den Hund an einen Nachbarn in der Siedlung gegeben. Mhm. Und das war die erste Trennung.
Fahrradfahren durften Sie irgendwann auch nicht mehr?
Nein. Mhm. Es war eben eine Zeit, da kam dieses Gefühl, das Sie angesprochen haben. Mhm. Wir Juden, die Deutschen. Man war plötzlich in einem Ghetto. Es war also die Familie, die jüdische Schule und die Synagoge.
Erinnert sich Ruth Weiß hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist mit ihrer Familie nach Südafrika entkommen. Heute wird sie 100 Jahre alt. Nachlesen kann man dieses Leben in ihrer Biografie Schritte im harten Gras. Die Journalistin und Autorin Ruth Weiß ist also 1936 mit Mutter und Schwester den Nazis entkommen. Sie sind dem Vater nach Südafrika gefolgt.
Eine sehr lange Reise auf einem Frachtschiff, Würmann-Linie-Frachtschiff. Der Kapitän hatte Deckpassagiere angenommen. Mhm. Und das waren afrikanische Familien, die aus irgendeinem Grund von einem Hafen zum anderen wollten. Und die haben an Deck ihre Decken ausgebreitet, haben dort gekocht. Und mit diesen Menschen hatten wir bei wir meine ich die Emigranten. Die dritte Klasse in diesem Frachtschiff war nur Emigranten und Emigrantenkinder. Und wir Kinder konnten mit der ersten, zweiten Klasse, durften wir nichts zu tun haben. Genau wie die Erwachsenen nicht. Aber mit diesen Menschen, die waren so freundlich. Ja. Und als wir dann in Kapstadt ankamen, dachte ich, dass wir unter Afrikanern, mit Afrikanern leben würden, dass wir eine fremde Kultur kennenlernen müssen und afrikanische Sprachen kennenlernen.
Und wie war es tatsächlich?
Als wir ankamen, das Erste, was die Dame sagte, die uns abholte, um uns zum Bahnhof zu bringen, denn wir mussten ja weiterfahren mit dem Zug zu meinem Vater in Johannesburg. Ach, wie schön, dass die Mädchen so eine weiße Haut haben.
Ihre Eltern haben dann, Sie hatten es, glaube ich, gesagt, Ihr Vater hat den Laden, hatte schon einen Laden aufgemacht. Ihre Eltern betrieben dann einen kleinen Laden. Das Geld war natürlich ziemlich knapp, kann ich mir vorstellen. In was von der Gegend, mit was für einer Nachbarschaft wohnten Sie in Johannesburg?
Wir wohnten in einem sogenannten armen weißen Vorort. Diese Buren, die unsere Nachbarn waren, die unter Tag arbeiteten und nicht besonders gut ausgebildet waren. Aber sie hatten schwarze Angestellte. Sie haben einfach die Angestellten nicht wie Menschen behandelt. Nicht die Behandlung, die war unerträglich.
Ganz am Anfang, als Sie noch ganz frisch angekommen waren, hat Ihre Mutter, glaube ich, ein schwarzes Baby auf den Arm genommen von einer Angestellten. Und ist direkt von Nachbarn darauf aufmerksam gemacht worden.
Ja.
Das geht nicht.
Und da kamen dann die Nachbarn zu Besuch. Wir waren etwa 2 Tage da. Meine Mutter sollte ja auch mit meinem Vater zusammenarbeiten und deswegen die Angestellte. Das hat mein Vater vorgeschlagen. Und dann kam diese junge Frau mit ihrem Baby. Und meine Mutter hat das Kind ganz normal auf den Arm genommen. Und meine Schwester und ich hatten vorher mit dem Kind gespielt, während meine Mutter Radebrechen natürlich, ich hatte gar kein Englisch, mit der jungen Frau verhandelt hat und ihr gesagt hat, nicht, warum wir jemand brauchen. Das haben die Nachbarn gesehen und die kamen zu Besuch, um meiner Mutter zu sagen, so geht es nicht. Man fasst kein schwarzes Kind an. Nicht, das ist so absurd, dass die schwarze Frau das weiße Baby versorgt, aber ihr schwarzes Kind darf ich nicht anfassen.
Ruth Weiß, mit Erinnerungen, mit ersten Erinnerungen an die Apartheid, die sie in Südafrika erlebte, als es noch überhaupt keine Apartheidsgesetze gab, nämlich Ende der 30er Jahre. Heute, vor 100 Jahren, wurde Ruth Weiß geboren. Mit 12 kam sie in Südafrika an. Im Gespräch, das ich vor 5 Jahren mit Ruth Weiß führen konnte, erinnert sie sich, dass ihre Kindheit von zionistischen Ideen geprägt war, aber nicht an erster Stelle.
Das Wichtigste war die Emigration. Damit meine ich, die Menschen, die ich kennenlernte, waren nicht einheimische Juden.
Das heißt, die Emigranten haben da auch zusammengehalten.
Die Emigranten hatten das übliche Emigrantenghetto. Wir gehörten nicht dazu, weil mein Vater so früh ausgewandert war.
Man muss sagen, Südafrika hat dann irgendwann auch die Grenzen zugemacht und hat auch keine
genau,
mehr aufgenommen.
Das war schon 36. Mhm. Wir waren eine von den letzten Schiffen. Ja. Und es war eine schwere Emigration. Aber es war die Emigration, konnte man in 2 Teile teilen. Auf der einen Seite die jüdische Emigration, wie meine Eltern, und auf der anderen Seite auch zum Teil jüdisch natürlich geprägt, aber die politische. Und die Kultur, die deutsche Kultur weiter pflegen wollten. Aber diese Teilung hat sich bemerkbar gemacht durch diese Synagoge, die deutsch-jüdische Synagoge, und eine Organisation, die Unabhängige Kulturvereinigung.
Die war für Sie sehr wichtig, glaube ich.
Die war sehr wichtig für mich. Die hat mich sehr geprägt. Und deswegen sagte ich, das mit dem das Zionistische geprägte, das kam dann durch meine Schwester, die einer zionistischen Bewegung angehört hat. Und ich habe sehr oft das gemacht, was meine Schwester mir vorgemacht hat.
Sie haben in der unabhängigen Kulturvereinigung viele Auswanderer natürlich kennengelernt. Ich habe irgendwie gelesen von dem Bauhausarchitekten Ahrens, den Sie kennengelernt haben, da Kassierer, Angehörige der Familie Kassierer waren in Südafrika. Also man hatte da einen sehr regen Austausch.
Ist richtig.
Was haben Sie mitbekommen von der Situation in Deutschland? Also Sie wussten oder es war klar, also Schiffe kamen nicht mehr an. Man kam nicht mehr nach Südafrika rein als jüdischer Immigrant. Sie hatten aber ja nach wie vor auch Verwandtschaft in Deutschland. Was bekam
Also
Sie
man
mit?
Durfte noch Verlobte oder angeheiratete Personen konnten noch kommen, sodass es natürlich Scheinehen gab, auch in unserer Familie.
Dass man da so also, versuchte,
dass
jemanden noch rauszuholen.
Jemand gesagt hat, ich bin bereit, die jüdische Frau zu heiraten. Dadurch kam meine Tante, von der ich schon erzählt habe. Und sie, meine Tante, nachdem sie dann berechtigt war, durch diese Ehe in Südafrika zu wohnen, konnte beantragen, dass meine Großmutter kam. Das war ein Glückszufall.
Ja.
Dadurch hat auch mein Vater dann Verwandte sozusagen geholfen, nach Südafrika kommen zu können.
Das heißt, die Situation in Deutschland war Ihnen sehr bewusst?
Ja, meine Tante und meine Tante war ja durch die Gemeinde, war sie ja sozusagen am Rand des Geschehens. Und sie hat sehr klar in ihren Briefen geschrieben. Also wir wussten schon, was bis 1939 wussten wir Bescheid. Aber dann Funkstille.
Funkstille. Sie haben in Ihrem Buch, ich habe es glaube ich schon mehrfach erwähnt, Wege im harten Gras, da haben Sie ein Zitat der jüdischen Dichterin Mascha Kalecko dem Ganzen vorangestellt. Und so einen Ausschnitt wollte ich zitieren. Immer möchte ich dich leise fragen, weißt du, dass wir heimlich Schwestern sind? Du, des Kongos dunkelbraune Tochter, ich, Europas blasses Judenkind. Haben Sie so empfunden?
Ja, also wie ich sagte, dadurch, dass ich in diesem armen Vorort groß geworden bin und dadurch die Einstellung der Burennachkommen sozusagen erlebt habe, in der Schule und auch eben durch den Laden. Das sind Sachen, mit denen ich groß geworden bin und die ich natürlich abgelehnt habe. Durch die Erfahrung in Deutschland.
Haben Ihre Eltern was dazu gesagt?
Meine Eltern haben, wie die meisten Emigranten, versucht, sich anzupassen. Mein Vater hat das Ganze, war ja schon viel länger im Land. Mein Vater hat das sehr gegen den Strich, ist sehr gegen den Strich gegangen. Aber er hat nie etwas getan. Aber als ich dann aktiv wurde, hatte auch nie darüber geschimpft, obwohl er wusste, dass es ihn auch gefährdet.
Die Situation wurde 1948 ja sehr, sehr viel gefährlicher durch den Sieg der Nationalen Partei in Südafrika. Da wurde die Apartheid dann tatsächlich erst ausgerufen. Das war auch die Zeit, als Sie in Südafrika, der Zweite Weltkrieg war zu Ende, als die ganze Tragweite der Judenvernichtung klar wurde. Ich versuche mir immer vorzustellen, Sie waren damals ein junger Mensch von Anfang 20 und bekommen, also diese beiden, haben es am eigenen Leib zum Teil erlebt, aber bekommen diese beiden grundlegenden Erfahrungen mit. Wie haben Sie das ausgehalten?
Also die Tatsachen des Holocausts waren ja auch von der jüdischen Gemeinde, ich meine jetzt jüdischen Gemeinde weltweit, dachte man ja, dass es übertrieben ist. Die haben ja das nicht weitergegeben, was durch die polnische Regierung in London, die ihre Kontakte hatten, die von Auschwitz zum Beispiel erzählt haben.
Denn es war versucht worden, an die Weltöffentlichkeit zu bringen über
das
London.
Das wurde ja nicht geglaubt. Und das zu verstehen, war außerordentlich schwierig.
Hat das in Ihnen als jungen Menschen vielleicht gerade noch mal extra die Kraft und den Zorn oder den Zorn und die Kraft freigesetzt, sich gegen Apartheid umso stärker zu engagieren?
Ja, also ich habe das natürlich nicht bewusst gedacht. Aber es war zum Teil ein Glücksfall, dass ich eben durch die UKV,
Kulturvereinigung,
dass ich mit Hans Weiß dann liiert war.
Also auch ein deutscher Jude?
Ja, er hat beim Berliner Tageblatt gearbeitet bis 1933. Sodass er sehr früh, Anfang der 50er Jahre schon angefangen hat, für deutsche Medien zu schreiben.
Und so durch ihren späteren Mann, den Journalisten Hans Weiß, ist auch Ruth Weiß zum Journalismus gekommen und konnte quasi den Kampf gegen die Apartheid aufnehmen. Und wir hören jetzt eine weltbekannte Kämpferin gegen die Apartheid, Miriam Makeba nämlich. Soweto Blues, ein Protestsong geschrieben von Hugh Masekela und gesungen von Miriam Makeba. Es geht in dem Song um die Aufstände 1976 in Soweto. Miriam Makeba selber stammte eben auch aus dem Johannesburger Township, aber seit 1960 lebte sie im Exil. Ruth Weiß, mein Gast hier im Gespräch. Sie sind Miriam Makeba aber mal begegnet.
Ich muss es folgendermaßen erklären. Also Nadine Gordimer hat mal einen Satz gesagt, der für mich diese Begegnung und überhaupt die Beziehungen zwischen den schwarzen Vororten und den liberalen Weißen sehr gut erklärt hat. Sie sagte, es gab einen geheimen Korridor, der zwischen den schwarzen Vororten und den liberalen Weißen in den Gartenvororten existierte. Und das war die Musik. Und das war die schwarze Musik, Township Jazz came to town. Und dazu gehörte Miriam Makeba. Und eine Gruppe von weißen Musikern, Komponisten und Librettisten von Schwarzen und Weißen haben ein Musical geschrieben, King Kong. Hans und ich, wir waren mit einigen von diesen Künstlern befreundet. Wir wussten also, dass die Entstehung dieses Musical. Und wir waren bei der Premiere dabei.
Und es war ein Musical, das spielte auch in den Townships.
Im Soweto, also damals hieß es noch nicht Soweto, in Orlando. Dieses Musical, das hat die Premiere an der Uni gehabt. Und diese Erfahrung auf der Bühne, schwarze Künstler und vor allem schwarze Musiker und Personen wie Miriam Makeba zu sehen, diese Bilder im Kopf, die wir alle haben, für mich ist eine wichtige, wie der Vorhang aufging und eine bewegungslose Frau in einem Kleid, weißen Kleid, langen Kleid, mit dem Rücken gegen die Zuschauer steht und dann plötzlich sich umdreht und singt. Das war Miriam Makeba. Nicht? Und das war ein physisches Erlebnis, das sehr wichtig war. Und King Kong, das wurde so populär, dass die Regierung gezwungen war, die Teilnehmer oder die Mitspieler von King Kong zu erlauben, das Land zu verlassen. Denn damals war es sehr schwer für einen Afrikaner, einen Pass zu bekommen.
Sie haben erst erzählt, mit Ihrem späteren Mann, Hans Weiß, dem Journalisten, der auch als Jude nach Südafrika emigriert war, schon in Deutschland Journalist war, hier beim Berliner Tagblatt. Und mit dem zusammen hätten Sie Freunde unter Schwarzen gehabt. Wie war das sehr außergewöhnlich?
Ja, es war verboten.
Wie konnten Sie das denn leben?
Man hat es diskret gemacht. Wir kannten einige von den jungen, begabten Journalisten von Drum Magazine. Das war eine Zeitschrift für Afrikaner und eine sehr kämpferische Zeitschrift. Damalig jedenfalls. Mit einigen von diesen Personen waren wir gut befreundet. Und auch dann, als Hans angefangen hat, für deutsche Medien zu schreiben, dann musste er ja Afrikaner kennenlernen und musste mit ihnen Interviews machen.
Er, aber Sie auch, denn Sie haben sehr viel für ihn gearbeitet. Anfangs Ihrer journalistischen Karriere, Sie haben alle möglichen Jobs gemacht, aber irgendwann haben Sie für ihn quasi journalistische Artikel geschrieben. Wie nah kamen Sie ran, also in die Townships, um wirklich die Verhältnisse zu erleben?
Man konnte in die Townships nur mit Erlaubnis. Und das bedeutet, dass man illegal gegangen ist. Es gab etwas, das hieß Shebeen. Das ist ein irisches Wort für illegale Kneipe. Und in diesen Shebeens, da haben wir zum Beispiel die Journalisten oft getroffen, weil ein Shebeen illegal in irgendeinem Hinterhof in der Nähe von Drum existierte.
Und also der Zeitschrift.
Nicht derartige Gespräche konnte man führen. Man hat natürlich Drum und Guardian, das war eine andere Zeitung, musste man lesen, wenn man ausländische Berichterstattung machte.
Denn Ihr Mann hat für ausländische Medien geschrieben und Sie dann letztlich auch.
Es hat damit angefangen, dass er Anfang der 50er Jahre durch seine alten Kollegen für deutsche Medien wie Süddeutsche, alle die damals neu waren, Frankfurter Rundschau vor allem, für den Südwesthörfunk und für eine Abendzeitung in Hamburg geschrieben hat. Und er hat sofort von Anfang an gesagt, aber die Wirtschaftsberichterstattung machst du.
Lag ihm nicht dran und dann hat er sie quasi unter seinem Namen Zeitungsartikel schreiben lassen.
Und das habe ich dann gemacht. Und als ich dann endlich von der Versicherungsgesellschaft, bei der ich gearbeitet habe, eben auch gearbeitet, das war mein eigentlicher Job. Als ich dann aus politischen Gründen mich entschieden habe, dass ich dort nicht mehr arbeiten kann, als die Aktien an eine Pro-Regierungsfirma verkauft worden sind, da hatte ich dann die Wahl, entweder im Versicherungswesen, wo meine Stelle als Frau ungewöhnlich war, weiterzumachen oder was ganz Neues. Und das Neue war, dass ich einen Job bekommen habe als Journalistin, vollzeitig mit meinem eigenen Namen.
Mit unter Ihrem Namen tatsächlich eben mal schreiben zu können. Sie sind als Journalistin auch Nelson Mandela begegnet.
Ja.
Wann sind Sie ihm begegnet?
Das war im Jahr 63, also kurz bevor er verraten wurde. Er lebte dann im Untergrund und tauchte dann manchmal irgendwo auf. Und ich war an einem Abend bei Freunden eingeladen und plötzlich sagte meine Gastgeberin, ich bin in der Küche gebraucht. Dann ging ich in die Küche und wer saß da? Nelson Mandela, der ihnen einen Besuch abgestattet hat. Ja, und er wusste, dass ich Journalistin bin, das haben sie ihm erzählt. Es war für mich natürlich eine sehr wichtige Begegnung. Vor allem, weil er eben einige Monate später verraten worden ist und dann Gefangener Nummer 1 auf dem bekannten Livonia-Prozess. Und dadurch habe ich ihn erst wieder nach seiner Entlassung getroffen. Nicht? Das war dann eine sehr, sehr lange Zeit.
Im Deutschlandfunk Kultur hören wir ein Gespräch mit der Autorin und Journalistin Ruth Weiß. Sie feiert heute ihren 100. Geburtstag. Wir konnten vor 5 Jahren mit ihr sprechen. Ihr Weg in der Jugend von Deutschland nach Südafrika, den hatten wir schon besprochen, 1966 aber, da musste sie das Land verlassen.
1965, am 11.11., hat Südrhodesien illegal die Unabhängigkeit von England erklärt, das heißt die weiße Regierung. Und ich arbeitete damals für die Financial Mail in Johannesburg und unser Chefredakteur, ein außerordentlich guter Journalist und ein aufrechter Mann, kann man schon sagen, hat zu uns gesagt, es ist ganz klar, dass die südafrikanische Regierung, also unsere Regierung, wie er sagen musste, unsere Regierung kann es sich nicht erlauben, dass die Sanktionen gegen Südrhodesien erfolgreich sind. Das bedeutet, dass wir uns auf Seite der weißen Regierung engagieren werden. Und für uns als Wirtschaftszeitung bedeutet es, dass wir wissen müssen, was da vorgeht mit den Sanktionen und wie sich das entwickelt. Ja, dann bedeutet es, dass wir nicht nur einen Stringer, ich weiß nicht.
Stringer sind die Zuarbeiter für Journalisten vor Ort eben immer. Ne? Und das reichte nicht, sie mussten also selber hingehen.
Ja, und dann wurde ich beauftragt, das zu machen.
Südrhodesien, das spätere Simbabwe.
Und ich bin dann nach Rhodesien geschickt worden, um diese Berichterstattung zu machen. Zur gleichen Zeit war ich auch auf eine schwarze Liste in Südafrika gesetzt worden. Mhm. Und als ich dann nach einigen Monaten zurück nach Südafrika wollte, aus persönlichen Gründen, stellte ich fest, dass ich an der Grenze festgenommen wurde, weil ich Verbot hatte, nach Südafrika zu kommen. Es war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, dass ich an der Grenze festgenommen wurde. Das war bevor in Südrhodesien mein Aufenthaltserlaubnis auch zurückgezogen wurde.
Also Südrhodesien durften Sie auch nicht für lange
wohnen? Nein, ich wurde ausgewiesen, mhm, wegen meiner Berichterstattung über Sanktionsumgehung. Das war eine außerordentlich interessante Zeit.
Ja, interessant. Das klingt jetzt so interessant, aber ich meine, Sie mussten ja leben. Was war das? Ja. Hatten Sie Angst?
Ja und nein. Was ich damit meine ist, ich bin, als ich erfahren habe, wie die Sanktionen umgangen wurden, nicht, das ist eine lange Geschichte, dafür bräuchten wir noch eine halbe Stunde, da bin ich über die Grenze gegangen oder gefahren mit meinem kleinen Sohn und habe meinen Chefredakteur angerufen, habe gesagt, ich weiß, wie die Sanktionen umgehen werden. Und dann sagte er, bist du bereit, das zu schreiben? Da habe ich gesagt, bist du bereit, das zu drucken? Und wir haben beide ja gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, ich sitze auf dem gepackten Koffer.
Sie haben eben so im Halbsatz erwähnt mit meinem kleinen Sohn. Sie hatten inzwischen eben ein Kind.
Er kam 66.
66 zur Welt. Sie hatten sich aber von ihrem ersten Mann Hans Weiß getrennt und letztlich auch von dem Vater ihres Sohnes. Sie waren alleinerziehend und dann in dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben.
Ja.
Wissen Sie, was mir gerade auffällt? Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie Ihre ersten journalistischen, nicht nur Versuche, sondern Artikel unter dem Namen Ihres Mannes geschrieben haben, weil Sie sich nämlich auch selber das nicht zugetraut haben, zu schreiben. Er hat Sie da durchaus unterstützt, aber er hat sich auch bequem gemacht und Sie schreiben lassen. Ihre Freundin Nadim Gordimer hat später mal gesagt, dass sie Artikel, die sie von Hans Weiß großartig fand, später festgestellt hat, dass die von Ihnen, von Ruth Weiß, geschrieben worden waren. Das nur nebenbei.
Aber nicht alle.
Nein, das wollen wir ihm auch jetzt nicht unrecht tun, aber viele. Also das nur nebenbei, um so ein bisschen festzustellen. Also Sie haben Ihr Licht immer ganz stark unter den Scheffel gestellt. Und da jetzt, was Sie eben geschildert haben, als junge Mutter mit der Verantwortung für das Kind und gleichzeitig aber eben auch dieses kämpferische, journalistische, was Sie von einem Land ins nächste getrieben hat, das zeigt doch einen unglaublichen Mut.
Ja, aber wenn ich denke, was eben die Mehrheit erlitten hat und wofür sie gekämpft haben, da war das für mich nur eine, wie soll ich sagen, also etwas, was dazu beigetragen hat, aber am Rand. Mhm. Nicht der Mut, ja. Aber ich habe mir auch vorgestellt, was passieren kann. Ich würde im Gefängnis landen. Ich hatte aber gute Freunde, die meinen Sohn aufgenommen hätten während dieser Zeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich an die Wand gestellt würde, sondern irgendwo, wie gesagt, ausgewiesen würde. Und das ist ja auch daran geschehen. Innerhalb von 24 Stunden musste ich dann Weiß Südrhodesien verlassen. Aber später durfte ich nach Simbabwe, wurde ich eingeladen, nach Simbabwe zu kommen.
Als Südrhodesien dann Simbabwe war. Sie haben dann für europäische Medien nach wie vor eben die afrikanische Berichterstattung übernommen. Sie sind da immer rumgereist. Von Ihrem Mut haben wir ja schon erfahren, das konnten wir uns ja jetzt schon gut vorstellen. Also haben Sie eigentlich jemals Unsicherheit gespürt auf diesen Reisen?
Meine Unsicherheit kam in den Dörfern, weil ich da immer eine Dolmetscherin oder Dolmetscher brauchte.
Welche Sprachen?
Afrikanischen Sprachen, die ich nicht kannte.
Sie sprachen Englisch oder sprechen Englisch? Mhm.
Und das genügte mir nicht. Und da dachte ich, habe ich das richtig erfahren, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Das Leben in einem afrikanischen Dorf ist auch heute noch ganz anders, als man als Weißer sich das vorstellt. Es ist nicht das heile Leben, nicht? Und um das zu verstehen, müsste ich eigentlich mindestens 2 bis 3 afrikanische Sprachen richtig gut verstehen. Mhm. Und das bedeutete, dass meine Erfahrung mehr auf der politischen Ebene der Eliten war. Mhm. und nicht genug. Ich meine, ich habe mich immer für afrikanische Frauen engagiert und interessiert, aber ich konnte nie mitlachen über die Ereignisse oder die Witze, die sie erzählen. Und das hat mich verunsichert.
Ja, und ist auch ein Verlust. Das erleben Sie ja auch ein bisschen als Verlust. Ne? Ja. Ja. Ruth Weiß, die eben 1936 aus Nazi-Deutschland nach Südafrika emigriert ist und dort in verschiedensten Ländern gelebt hat, lebt inzwischen in Dänemark. Frau Weiß, wann sind Sie eigentlich das erste Mal wieder nach Deutschland gefahren?
1950, schon sehr früh.
Und wie haben Sie Deutschland damals erlebt?
Also ich habe erlebt, dass es keine Nazis gegeben hat. Keiner hat zugegeben, etwas gewusst zu haben.
Haben Sie versucht, da Gespräche drüber zu führen?
Ja, wir wohnten in einer Pension und beim Frühstückstisch unterhielt man sich natürlich. Und da habe ich festgestellt, dass jeder eigentlich dagegen gewesen war.
Letztlich sind Sie irgendwann aber doch nach Deutschland gezogen.
Ja, ich bin zur Deutschen Welle eingeladen worden, dort zu arbeiten.
Das war in den 70er Jahren.
Ja, das war in den 70er Jahren. Aber nach einigen Jahren habe ich es mir anders überlegt, weil das noch immer sehr nahe am Krieg war. Und ich immer noch einige unangenehme Erfahrungen hatte.
Also in Deutschland konnten Sie es nicht aushalten, wirklich?
Aushalten wäre es nicht das richtige Wort. Aber ich fühlte mich nicht zu Hause. Und die Zeitzeugenbesuche in Schulen, das kam auch sehr viel später.
Muss man ja auch erstmal Kraft zu haben, also so sich immer wieder mit dieser Geschichte zu konfrontieren. Sie sind letztlich 2002 dann endgültig nach Deutschland gezogen. Also inzwischen wohnen Sie in Dänemark, ja, aber trotzdem dann für viele Jahre ins Münsterland. Sagen Sie, war auch irgendwann mal eine Überlegung, nach Südafrika zu gehen? In Südafrika hatte die Apartheid hinter sich gebracht. Ja. Also es sind ja so zwei Länder, in denen eigentlich Ihre Wurzeln stecken, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe es mir überlegt und ich weiß, dass andere damals aus Sambia zurückgegangen sind nach Südafrika, ich meine Emigranten. Aber ich habe mir überlegt, wenn die Emigration zu Ende ist, ich meine jetzt die südafrikanische Emigration, das sind Menschen, die zum Teil, wie ich, über 30 Jahre nicht mehr im Land waren. Was wissen die von dem Land? Die haben international gelebt und für die Abschaffung der Apartheid gekämpft. Aber die Menschen, die dort geblieben sind, in den Townships, die Jugend, das ist eine ganz andere Welt. Und da passe ich nicht mehr rein. Das gehört der Jugend, diese Zeit. Und nicht irgendwelchen alten Leuten, die sagen, ja, in unserer Zeit, das wollte ich mir nicht antun.
Und in Deutschland haben Sie dann eine Aufgabe für sich gesehen, nämlich die Kinder und Jugendlichen in Schulen aufzuklären über das, was in Deutschland passiert ist.
Das hat sich auch so ergeben. Ja.
Aber ist Ihnen das schwer gefallen?
Ja, aber dass ich das noch kann und dass man mir zuhört, das ist für mich ein Geschenk.
Das sagte Ruth Weiß vor 5 Jahren. Heute wird sie 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir das Gespräch wiederholt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, besucht sie auch immer noch oder hat noch Jahre später immer noch Schulen besucht. Ich möchte noch mal auf ihre Biografie hinweisen, Wege im harten Gras, aber auch auf die Familiensaga, die Löws, die Ruth Weiß geschrieben hat und die eine Geschichte bis in unsere Zeiten erzählt.